Mit den Bibelstunden zum Galaterbrief kommen wir jetzt in die Zielgerade und ich lese uns Galater 5, die Verse 16 bis 26. Also sage ich, wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht befriedigen, denn das Fleisch begehrt wider den Geist und der Geist wider das Fleisch. Beide liegen im Streit miteinander, damit ihr nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so steht er nicht unter einem Gesetz. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unlauterkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Zank, Eifersucht, Zorn, Hader, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid, Trunkenheit, Schlemmerei und dergleichen. Von diesen Dingen sage ich im Voraus, was ich auch früher schon gesagt habe, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Milde, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Hinsichtlich dieser Dinge gibt es kein Gesetz. Die, welche Jesus Christus zugehören, haben das Fleisch mit seinen Leidenschaften und Gelüsten gekreuzigt. Wenn wir nun durch den Geist das Leben haben, so wollen wir auch im Geist wandeln. Wir wollen nicht prahlen und einander herausfordern und nicht einander beneiden. Ich bete mit uns. Wir wollen dir herzlich danken, himmlischer Vater, für diesen schönen Sommertag, der uns richtig gut erwärmt. Wir wollen dir danken auch dafür, dass wir uns heute Abend noch einmal sammeln dürfen unter deinem Wort, uns ausrichten, konzentrieren dürfen auf dein Wort. Und wenn es sagen, nur gerade um die Wirkungen des Geistes geht, so wie wir es auch gesungen haben, dann stehen wir oft mit leeren Händen da. Und deshalb bitten wir dich auch für heute Abend, fülle uns die Hände und das Herz, dass wir in deinem Geist handeln, reden und auch denken, damit das als Frucht, als Ergebnis, als Gewächs dabei herauskommt, dass wir von deinem Geist geleitet, angetrieben, angefeuert werden, dass wir das auch wirklich wahrnehmen, dass wir das mitvollziehen, wozu dein Geist uns anregt. Und so bitten wir jetzt auch für das Spatzennest, von dem wir gehört haben, führ du diese Arbeit auch durch deinen guten Geist weiter so, dass sie hilfreich wird und wirkt für Mütter und Kinder und gelegentlich auch Väter. Und dann wollen wir dich auch noch für die bitten, die noch auf der Anfahrt sind zur Konferenz, bewahr du sie, bring du sie wohlbehalten hierher. Und nun sind wir erwartungsvoll im Blick auf das, was du uns durch deinen Geist heute Abend wieder deutlich machen wirst und wollen dich ehren und preisen. Du bist wirklich unser Gott und Herr. Amen. Amen.
Nun für die jetzt angereist sind, da ist es ein Kaltstart mit dem, dass wir plötzlich im Galaterbrief stehen. Für die schon einige Monate durchgehalten haben, die sind schon viele Textpassagen mitmarschiert. Und tatsächlich, wir wollen heute den Abschluss hinbekommen von dem Galaterbrief. Das heißt, nach dem 5. Kapitel schielen wir noch so ein ganz klein bisschen hinein, das 6., was wir noch gar nicht gelesen haben, um ein bisschen auch da noch zu gucken, was dran wäre. Aber wir wollen dann für heute das Paket des Galaterbriefes also miteinander beenden. Was war Paulus wichtig? Paulus war wichtig, in dem, was er an diese Gemeinden schreibt, das Evangelium von Jesus Christus freizuhalten von allen, wie auch ihr geartenden Mischungen mit Tun, mit Werken, Gerechtigkeit mit Religion. Ihm war wichtig, ganz klar deutlich zu machen, was absolut in der Mitte steht, das Geschenk des Glaubens, ohne jedes Zutun, hundertprozentig, einzigartig, unvergleichlich. Das ist die Mitte. Und deswegen kommt dann in Kapitel 5 am Anfang dieser schöne Satz, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wie das Joch der Knechtschaft auflegen. Das Joch der unterschiedlichen Voraussetzungen, religiösen Verpflichtungen, alles was ebenso dazugehören kann. Aber sofort stellt sich die Frage, wie lebt denn dann so ein Christ, wenn er nun kein Gesetz, keine Religion, keine Vorgaben mehr hat? Was macht er denn dann? Ist alles egal, was er macht? Was soll er denn jetzt tun? Und dann kommt ganz entscheidend beim Apostel Paulus hier das Wirken des Heiligen Geistes zur Sprache. Er bringt zum Ausdruck hier im zweiten Teil des fünften Kapitels, das Besondere der Jesusleute ist, dass sie den Heiligen Geist haben. Wenn Sie heute Morgen vielleicht den Lehrtext der Losung nicht nur so aus dem Losungsbuch geholt haben, sondern Johannes 14 aufgeschlagen haben, ein bisschen da sondiert haben, was vorne und hinten ist, dann sind Sie genau auf dieses Geschenk der Sendung des Parakleten, des Trösters, des Geistes gekommen, nämlich dass der Geist bei denen Wohnung nimmt, die eben jetzt des Glaubens sind. Die haben den Heiligen Geist bekommen und können jetzt in der neuen Realität dieses Heiligen Geistes leben. Das ist das, was für Paulus die große Antwort ist. Statt eben jetzt sich festzulegen an irgendwelchen religiösen Riten, Gesetzen, Vorgaben, seien sie nun jüdisch gefärbt, seien sie heidnisch religiös gefärbt, seien sie ganz modern, seien sie uralt, sagt der Apostel Paulus als Gegenstück, ihr habt den Heiligen Geist. Was ist jetzt für ihn wichtig, was diesen Geist betrifft? Lassen wir uns in der Kürze dieses Abends versuchen, einmal diesen Text so 7 kleine Schneisen hineinzuschlagen in Galater 5. Das eine, was bei Paulus man erkennt, ist, dass er den Heiligen Geist als das Geschenk empfindet. Das große Geschenk der Jesusleute ist, sie haben den Geist, das Geschenk des Geistes. Im Rückblick auf den Start, in Vers 24 wird nochmal von dieser Kreuzigung des alten Menschen gesprochen. Im Rückblick auf diesen Start weiß der Mensch, der zum Glauben gekommen ist, dass er tatsächlich etwas völlig Neues bekommen hat. Das Alte ist vorbei, was Neues hat angefangen. Mein Leben ohne Gott ist zu Ende. Mein Leben mit Gott im Heiligen Geist, das ist jetzt da. Das wird ja insbesondere zum Ausdruck gebracht, wunderschön und stark, im Geschenk der Taufe. Im Vorgriff auf den Freundesbrief, den Sie im September dann hoffentlich in Ihren Händen haben, musste ich ein bisschen die Fotos aussortieren, die da vielleicht reinkommen sollten, und habe dann die unendlich vielen Tauffotos sortiert, die da am 8. Juli entstanden sind. Und bei einem dieser Täuflinge war es faszinierend. Da hat der Fotograf, ich weiß gar nicht, wer das war, so eine Serie geschossen. Also so wirklich, wie man sich das vorstellt, so 6, 7, 8 Bilder nacheinander. Zuerst sah der Täufling noch ganz trocken aus und schaute mich da aus erwartungsvoll an. Bei der zweiten Bewegung war er schon so leicht nach unten gehend. Bei der dritten Bewegung war auf dem Foto nichts mehr zu sehen. Die Person war weg. Ja? Es gab noch weitere Fotos, keine Sorge. Er kam wieder hoch und dann war wieder da. Aber dieser eine Moment, er war einfach weg, nicht da. Und das ist ja der Gedankengang dieser Taufsymbolik. Lesen Sie mal Römer 6. Das alte Leben ohne Christus weg. Gestorben, nicht da, nicht mehr da. Neues Leben mit Christus beginnt wieder und hat eine völlig andere Qualität. Was ist die andere Qualität? Nicht wir haben die andere Qualität, sondern der Geist, der in unser Leben eingezogen ist durch den Glauben, das ist die neue Qualität. Das ist das, was den Menschen in Christus neu macht. Er ist bewohnt, er ist Träger des Heiligen Geistes. Wir durften die Seiten wechseln, wir durften auf die Seite Gottes treten, wir durften von seinem Geist bewohnt werden und jetzt haben wir damit auch die Regierung gewechselt. Wir haben eine neue Regierung und dieses Geschenk, das spürt beim Apostel Paulus ab, darüber freut er sich riesig. Und dieser Text hat einen Rahmen. In Vers 16 fängt an mit Paulus, ich sage aber, lebt im Geist. Und er hört auf in Vers 25, wenn wir jetzt im Geist leben, dieses Geschenk, das ist es, das betont er jetzt für seine Gemeinde in ganz besonderer Weise. Menschen, die an Jesus Christus glauben, haben ein Riesengeschenk bekommen. Nämlich sie sind Träger des Heiligen Geistes. Im Durchschnitt ist das nicht unser Gesamteindruck. Ja, klar, wir haben auch schon mal gehört, als wir zum Glauben kamen, bekamen wir den Heiligen Geist und machen kann man dagegen auch nichts, aber helfen tut es auch nicht Wesentliches, spielt eigentlich keine entscheidende Rolle. Bei Paulus ist es ganz anders. Für Paulus ist das die entscheidende Kraft, die den Menschen wirklich neu macht. Die uns nicht wieder in die Verirrung des Alten und die uns nicht bei uns selber sein lässt, sondern die tatsächlich reale Wirkungen hat, weil sie Wohnung genommen hat in uns. Und bei Paulus erlebt man eine ganz große Freude über dieses Geschenk des Geistes. Und dieses Geschenk des Geistes hat nun zweierlei grundsätzliche Auswirkungen. Es hilft zur Abwehr gegen das, was vom Alten immer noch hereindrängen will. Das sind die Verse ab Vers 16. ab Vers 16, wo von den Begierden des Fleisches die Rede ist, und den Versen bis Vers 21. Und es hilft auszustrecken auf das Neue, wenn der andere von der Frucht des Geistes die Rede ist. Dieser Geist wirkt in uns diese beiden großen Bewegungen. Abwehr gegen das Alte, Ausstrecken nach dem Neuen durch diese Kraft, die einen Menschen erfasst, der an Jesus Christus glaubt. Also, wer den Spuren des Apostels Paulus denkt, dankt für das Geschenk des Geistes. Danke, dass dein Geist in mir wohnt, dass es ein Tag sein muss, sein darf und sein kann, in dem ich nicht bei mir selber bleiben muss, bei meinen Möglichkeiten, bei meinem Potenzial, bei meinen Fähigkeiten, sondern ich weiß, dass dein Geist in mein Leben eingezogen ist und sich nicht von mir verabschiedet. Der ist da, darauf will ich mich einlassen. Ich danke dir für dieses Geschenk. Du wohnst durch deinen Geist in mir. Das eine. Das zweite Stichwort, was für Paulus dann ganz entscheidend wichtig ist, ist, dass er sagt, wenn wir nun so im Geist leben, dann werden wir jetzt auch durch diesen Geist, Vers 18, regiert, übersetzt Luther. Wir werden regiert. Wir erfahren also, zweites Stichwort, die Leitung durch den Geist. Die Leitung durch den Geist. Wer ein bisschen die Bibel kennt, der spürt, Galater 5 läuft ganz ähnlich, ganz parallel in den Spuren von Römer 7, Römer 8. Teilweise tauchen dieselben Vokabeln auf, das Führen, das Mitnehmen, das Mitbringen, das Geleitet, das regiert werden. Das ist jetzt das zweite Stichwort für einen Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Ich erfahre Leitung durch den Geist. Und wer so eine Regierung hat, das haben wir alle in unterschiedlicher Weise, sei es nun tatsächlich im Staat oder eine Regierung, was den Arbeitgeber betrifft, oder eine Regierung, was eine Familie betrifft, überall sind Regierungen, da gibt es ja unterschiedliche Arten, wie man so eine Regierung wahrnimmt. Die meisten von diesen Regierungen ertragen wir als notwendiges Übel, mangels Besserem. Nach dem Motto, hilft ja nichts, sie sind da, wegkriege ich sie nicht. Die Leitung des Heiligen Geistes läuft hoffentlich bei uns unter einer anderen Rubrik. Nämlich, dass wir uns nach dieser Regierung ausstrecken. Dass ich sie nicht nur erdulde oder möglichst in die Seite drücke, sondern dass ich sie will und dass ich sie will möglichst stark, möglichst spürbar, möglichst intensiv. Also ich habe ein ganz großes Interesse, dass diese Leitung den Heiligen Geist nicht minimiert wird, dass ich sie kaum mehr mitkriege, nach dem Motto, habe ich ihn noch oder habe ich ihn nicht mehr, dass möglichst, je länger ich mit Jesus Christus lebe, desto deutlicher ich weiß, ich stehe und ich will unter der Leitung dieses Heiligen Geistes stehen. Das ist für Paulus elementar wichtig. Und das hilft ihm auch in ganz großer Freiheit zu sagen, ihr braucht den ganzen religiösen Kram nicht mehr, weil ihr unter einer neuen Autorität steht, die euch führt, die euch regiert, die euch mitnimmt und mitbringt. Das ist der Heilige Geist. Und jetzt kommt ja das alte Thema. Sobald wir das formulieren, man spürt es, ne? Man spürt es sofort, dass man sagt, ja und wie geschieht denn jetzt diese Führung durch den Heiligen Geist? Wie geschieht die denn? Wie erfahre ich denn die Realität der Führung des Heiligen Geistes? Wie habe ich sie heute an diesem Tag erfahren? Haben Sie sie erfahren? Die Führung der Realität des Heiligen Geistes in Ihrem Leben. Und wir konzentrieren uns ganz, ganz stark auf das Wie. Und ich behaupte immer wieder und bleibe auch dabei, bis man mich vom Gegenteil überzeugt, dass die Wie-Frage der Führung des Heiligen Geistes nicht die entscheidende Frage ist. Da haben wir fast alle unter uns vielfache Erfahrungen gemacht, wie der Heilige Geist uns führen kann. Er kann ihr Gewissen nutzen. Das Gewissen ist nicht 100% die Führung des Heiligen Geistes, aber vieles läuft auch ganz schlicht über unser Gewissen, natürlich. Über das, was er auch in unseren Verstand eingibt. Er kann uns entsprechend Menschen über den Weg schicken. Er kann uns sein Wort geben. Er kann uns einen Bibelvers in Erinnerung bringen. Bei manchen kommt ein Liedvers vorbei, der ihnen hilft, die nächste Spur klar zu gehen. Ganz unterschiedliche, einfache, schlichte Führungen des Heiligen Geistes. Das Wie ist nicht die primäre Frage. Sondern die primäre Frage bei der Leitung des Heiligen Geistes ist, und das gefällt uns nicht, ist trotzdem wahr, ist die Frage, will ich? Nicht wie, sondern will ich mich führen lassen von dem, was der Heilige Geist mir sagt? Will ich das? Und weil eben ein Teil dieser Ansagen des Heiligen Geistes mit meiner alten Systematik nicht zusammenpasst, mit meinem alten System nicht kooperieren will, darum gibt es natürlich immer und immer wieder diese Schwierigkeiten in mir, dass ich zwar die Stimme des Heiligen Geistes gut höre, natürlich, aber willig ist der Schlüssel, um Leitung des Heiligen Geistes zu erfahren. Nicht wie, nicht wie. Wer sich aufs Wie meint, fokussieren zu können, ist auf dem Abweg. Ist auf dem Abweg. Weil er dann quasi andauernd wartet, bis endlich Gott in irgendeiner ganz besonderen Art und Weise das Wie auswählt, um uns zu führen. Sie haben heute an diesem Tag, alle in irgendeiner Art und Weise, Sie Träger des Geistes sind, erfahren, wie der Geist Sie führt. Ganz klar, bin ich überzeugt davon. Wie auch immer es gewesen sein mag. Das Spannende war dann, ob Sie gewollt haben. Ob sie auf diesen Impuls, diese Anregung, dieses unterschiedliche Leiten des Geistes reagiert haben. Und das nimmt dieser Geist ihnen nicht ab. Das hätten wir gern. Dann wäre er dafür verantwortlich, für das, was er lebt. Das macht er nicht. Sondern das Willig ist ein ganz entscheidender Schlüssel für das Reifen im geistlichen Leben, zu sagen, ich erlebe das Wie als nicht das Problem, sondern das Willig als einen entscheidenden Schlüssel, ob ich Leitung des Geistes nur höre, empfinde, erkenne oder umsetze und tue. Und dazu gilt eben, der Geist prügelt mich nicht nach vorne. Der Geist ist einer, der führt, der leitet, der anleitet, der zeigt. Der Geist fesselt nicht und knebelt nicht. Der Geist sagt und deutet an und macht klar. So funktioniert der Geist. Das heißt tatsächlich, man kann den Geist, da haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht, und man kann die Leitung des Geistes ganz einfach überhören. Das gelingt, ist nicht so schwierig. Da haben wir alle unsere speziellen Möglichkeiten, um das hinzukriegen. Und doch geschieht Geistesleitung, es geschieht Geistesleitung. Er warnt uns, bewahrt uns, führt uns, beschenkt uns, begabt uns. Will Freude geben, will erziehen, will Liebe zeigen, will stärken, will korrigieren, will ermutigen, will trösten. Das ganze Sortiment gehört zum Heiligen Geist. Es gehört nicht nur Abschreckendes, Abwehrendes, Schwieriges dazu, es ist auch viel Positives, Schönes, unser Leben Erleichterndes, Beschenkendes, Reichmachendes. Immer wieder stehen wir unter der Leitung dieses Geistes. Und bei Christen gilt dann tatsächlich, dass sie sich deutlich machen können, das galt nicht nur in früheren Zeiten, früheren Generationen, seit des Neuen Testamentes und Paulus und die Großen oder Kirchengeschichte oder in der bewegten Anfangszeit, als sie zum Glauben kamen, sondern Leitung des Geistes ist nicht ein Thema, das immer weniger wird im Laufe eines christlichen Lebens, sondern immer mehr wird im Laufe eines christlichen Lebens. Denn der Geist wird ja in unserem Leben sich breit machen. Er wird sich richtig breit machen in der Wohnung unseres Lebens. Und es kommt eine gute Erfahrungsschatz dazu, ein Stück Training, ein Stück gute Gewohnheit, in den Bahnen des Geistes zu leben. Er leitet. Und das ist das, was hier Apostel Paulus wichtig ist. Regiert euch der Geist. Regiert euch der Geist. Dann seid ihr nicht mehr im Gesetz. Dann seid ihr in dieser neuen Spur, die Gott euch gibt. Also, es gibt das Geschenk des Geistes, es geht um die Leitung des Geistes und es geht zum Dritten, bei Paulus sehr, sehr wichtig, um den Kampf mit Hilfe des Geistes. Es geht um den Kampf mit Hilfe des Geistes. Das ist ja am Anfang so drastisch beschrieben mit diesen Vokabeln, die Paulus so drauf hat, nicht wahr? Wo Fleisch steht für alte Existenz ohne Bewohnung des Heiligen Geistes und Geist steht für das neue Leben mit dann dem Heiligen Geist. Und dann sagt er, das sind zwei Kräfte, die in einer Existenz in Christus am Wirken sind. Da ist einmal eben die Begierden des Fleisches, die man nicht vollbringen will, wenn man im Geist lebt. Das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Da wird also gekämpft. Da wird also gekämpft. Da gibt es nicht nur Erfahrung des Heiligen Geistes, die mir die über die Maßen gut tun. Da wird ein Wort des Trostes in unser Leben hineinkommt und ich Gott danke für den Geist, der mir dieses Wort verdeutlicht hat und meine aufgewühlte Seele vielleicht für die nächsten ein, zwei Stunden halbwegs zur Ruhe bringt. Oder ein Wort der Ermutigung, der Liebe, des Glücks oder wie auch immer. Es gibt auch Worte, der Heilige Geist spricht, die einen Kampf in meinem Leben auslösen. Natürlich. Eine Auseinandersetzung. Und wir denken, das darf doch gar nicht sein. Doch, das geht. Das gibt's. Dann ringen die beiden Systeme in meinem Leben miteinander. Und Paulus ist einer, der das zum Ausdruck bringt, dass es da eben diesen Kampf gibt. Und mancher von uns, der huldigt einem falschen Vollkommenheitswahn und denkt, er wäre schon lang durch und sieht gar nicht mehr, dass das ununterbrochen Tag für Tag einfach diese Auseinandersetzung mit dazugehört. Und mancher von uns ist auch müde geworden, lässig geworden im Kämpfen gegen die Sünde, so wie es im Hebräerbrief dann steht. Und manch einer, der ist auch verhaftet an das alte Ich und hat irgendwelche Kompromisse inzwischen eingegangen mit dem alten System und läuft da immer so einen Schlingerkurs zwischen Fleisch und Geist und irgendwie so durch, weil es irgendwie auch einfacher zu scheinen scheint, aber richtig frei, richtige Erfahrung, richtige Siege, die werden dann nicht mehr gemacht, man eiert so ebenso durch. Also wichtig ist für Paulus zu begreifen, die vom Heiligen Geist bewohnten, haben sich auch durch diesen Bewohner, durch diesen Heiligen Geist, auf einen Kampf, auf eine Auseinandersetzung einzulassen. Und wenn sie ab und zu fragen nach der Fülle des Geistes und ob wirklich sie voll Geistes sind und Gott mit ihrem Leben auch noch was wirklich da vorankommt, dann ist eine der Erkennungen, dass bei ihnen auch noch gekämpft wird. Denn wo der Heilige Geist ist, da wird gekämpft. Da wird gekämpft um den Weg, den der Christus sie lehrt. Und so kommt es eben nicht nur zum Geschenk des Geistes und zum Leitung des Geistes, zum Kampf mit Hilfe des Geistes, sondern es kommt auch zur Erkenntnis durch den Geist. Der Geist vermag, ihn und mir zunehmend, das ist kein Anfangsstadium christlichen Glaubens, sondern eine Entwicklung christlichen Glaubens, der Geist mag ihnen zunehmend Erkenntnis geben dessen, was er nicht gut findet. Sünden. Erkenntnis hängt mit dem Wirken des Geistes zusammen, ganz eindeutig. Und hier sagt Paulus, die werden offenbar. Die werden offenbar. Wodurch? Ja, indem dieser Heilige Geist in meinem Leben da ist. Sie kennen alle dieses Phänomen, dieses uralte Phänomen. Wenn das Licht mit dem richtigen Winkel auf ihre vermeintlich sauber geputzten Fensterscheiben fällt, dann kommt es zu einem demütigenden Erschrecken, nicht wahr? Weil man sich merkt, ach, ich dachte, das wäre alles okay. Und durch diesen blöden Auffallwinkel, man kann ja warten, bis er vorbei ist, ja, durch diesen blöden Auffallwinkel kann man jetzt doch die Schlieren entsprechend deutlich erkennen. Deswegen war das Wetter der letzten Wochen ja gar nicht so schlecht. Nicht wahr? Und bei manchen ist es auch dann geistlich nicht so schlecht, wenn es länger regnet. Nach dem Motto, da sieht man das alles nicht so. Und jetzt fällt der Winkel des Heiligen Geistes drauf. Das sind ganz unangenehme Phasen. Man merkt, nee, das sind Dinge, die stimmen nicht. Das wird offenbar. Da haben wir alle miteinander, als wir zum Glauben kamen, unser Sündenbekenntnis abgelegt und dachten am Anfang, die Sache wäre erledigt, nicht wahr? Und dabei sind wir jetzt Jahrzehnte im Rennen und je blöder der Einfallswinkel drauf fällt, desto klarer wird die Soße. Und dann kann der Apostel Paulus nicht für die Anfänger des Glaubens, sondern für die Fortgeschrittenen des Glaubens sagen, ihr müsst aufpassen, offenkundig sind die Werke des Fleisches, die sind da. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Leben nicht nach den Ordnungen Gottes. Götzendienst ist dieser Hochmut, ist diese Verehrung der Hauptgötze, das wissen Sie alle miteinander, der Hauptgötze dieser Menschheit, das bin ich selber. Haupthochmut wird an mir selber praktiziert, ich und meine Götzen. Dann geht es weiter, dass ihr das zum Ausdruck bringt, dazu gehört aber auch Zauberei, das ist so eine Mischform von magischen Pharmazieversuchen, die ist auch noch irgendwo in der christlichen Gemeinde, gab und gibt und dann kommt der ganze zwischenmenschliche Bereich, der aufgezählt wird und wir denken wieder, muss das denn alles aufgezählt werden, ist so ärgerlich, so direkt, so plakativ, ist gar kein schöner Text und Paulus sagt, das muss aufgezählt werden, denn nur wenn ich das aufzähle, können diese Handgranaten auch explodieren, die müssen explodieren. Das muss man hören, sagen, Mensch, da legt der Heilige Geist seinen Finger auf mich und lässt mich anders leben. Und dazu gehört eben auch, dass Paulus sagt, das hat mit dem Reich Gottes überhaupt nichts zu tun. Und wenn ihr da anfangt, gefährlich zu spielen, nachlässig zu werden, das zu mischen, das zu dulden, dann riskiert ihr euren Einmarsch in die Welt Gottes. Ganz klar, klipp und klar beschreibt das hier Paulus. Die Erkenntnis durch den Geist. Der Geist hilft einer klaren, besseren Erkenntnis. Und wieder stehen wir an der Stelle, dass wir sagen, das Erkennen ist das, was vielfach noch geschieht. Das Erkennen ist vielfach das, was noch geschieht.
Was jetzt gebraucht wird, ist wiederum das will ich. Will ich das auch? Und deswegen ist jetzt der fünfte Teil bei Paulus sehr wichtig, dass er sagt, es gibt eine Zusage durch den Geist. Eine Zusage durch den Geist. Ich sage euch, Vers 16, lebt ihr im Geist, dann werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das ist ein ganz wunderbarer Vers. Man kann auch sich um die Ohren schlagen, das weiß ich auch, aber erstmal ist ein ganz wunderbarer Vers. Dass man sagt, Herr, wie geht das denn? Kann das überhaupt funktionieren? Ist das nicht eine Pattsituation zwischen den beiden Kräften in mir? Muss man nicht einfach ein Stück weit realistisch sein und sagen, meine Güte, so bin ich, so waren schon meine Urgroßeltern und meine Umwelt, schau es doch an, wie sie funktioniert und all das, was so da ist. Und dann kommt man dieses ist halt so, laissez-faire und lässt die Sachen gerade so, wie sie sind. Nein, nein, sagt Paulus, nein. Das sind keine zwei gleich starken Kräfte. Das ist nicht der Fall. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert den alten Systemen, die in uns wirken. Nein. Ich darf mich unter diese Autorität dieses Geistes stellen. Je pauschaler, desto unwirksamer. Und je konkreter, desto erkennbarer. Wer einfach nur über sein Leben die Sülze drüber schüttet nach dem Herr, ich will heute deine Leitung stehen, da passiert überhaupt nichts. Aber wenn sie sagen, Herr, ich brauche deine Autorität, da und da. Und da hast du mir schon lange gesagt, was dran ist. Und ich will es nicht und ich bitte dich, dass du die Herrschaft übernimmst. Dann werden sie mal gucken, wie der Geist über sie wirkt. Nur geben sie es doch zu mit mir, sie beten das noch nicht mal. Denn dann würde sich ja was ändern. Sie müssen ja wirklich damit rechnen, dass der Heilige Geist eingreift. Und das tut er. Je konkreter, desto besser. Alle pauschalen Hilfen mit diesen Menschensätze, vergessen Sie sie. Halt mich fest in der nächsten halben Stunde diesem Gespräch. Regiere mich, Geist. Da ist er da. Sie haben die Zusage durch den Geist. Die Zusage durch den Geist. Sie und ich, wir sind nicht hilflos den Mächten, den alten Mächten preisgeben. Das stimmt nicht. Sondern wir haben eine starke Regierung. Wir dürfen sie für unser Leben in Anspruch nehmen, damit durch uns nicht die Werke des Fleisches geschehen, sondern es zur Frucht des Geistes kommt. Und das ist das Sechste. Dann entsteht nämlich Frucht des Geistes. Klar, wie Paulus das macht. Werke des Fleisches auf der einen Seite ganz stark auch angedeutet, Werke vom Gesetz und auf der anderen Seite Frucht. Und nicht Früchte, sondern eine Frucht. Da entsteht eine Frucht, nämlich die Frucht des Geistes ist Liebe. Und dann wird diese Liebe in einen Fächer ausgebreitet, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, in der sich diese Liebe dann darstellt und zeigt und zum Leben wird. Frucht. Das heißt, es ist was Organisches. Frucht, das heißt, es ist gewirkt und nicht gemacht. Frucht, das erinnert uns an Johannes 15, an den Christus in mir. Frucht, das ist die Liebe, die entscheidende Frucht, die vom lebendigen Gott, von Jesus Christus kommt. Heißt aber nicht, dass ich quasi passiv daneben stehe und sage, dafür Frucht kann ich nichts machen. Doch, doch. Ich darf als Subjekt des Glaubens diese siegreiche Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben wirken lassen. Das darf ich. Zum einen zur Abwehr gegen die Werke des Fleisches und zum anderen zur Förderung, damit diese Frucht reifen und wachsen kann. Damit es zur Entfaltung, tatsächlich zur Entfaltung kommen kann. Ja, dazu gehört, das ist nicht spektakulär. Aber es kommt, es kommt. Seit einigen Wochen laufe ich ja so meine Runden durch den Wald, meine Gebetsrunden. Und natürlich, wenn man so einen Weg immer wieder einmal geht, kommt einem natürlich auch langsam manches bekannt vor. Und dann kriegt man das so mit. Habe ich in den letzten Jahren nie so mitbekommen, wie so langsam die Brombeeren kommen. Heute habe ich die erste gegessen. In meinem Weg, auf meinem Weg. Gehen Sie ja nicht meinen Weg, das sind meine Brombeeren. Also das ist der Weg. Und es ist, die erste war fertig. So, am Anfang diese eigenartige noch Grünfärbung, dann kommen so langsam die Rottöne und dann geht es rüber in dieses ganz typische Brombeerfarbene. So entsteht Frucht. Nicht per Schnipp. Stück für Stück, Tag für Tag, Entscheidung für Entscheidung, Leitung des Geistes, Leitung des Geistes. So entsteht Frucht. Und wer diese Fülle des Geistes will, die kommt nicht per Schnipp. Da hilft auch keine Salbung. Da gibt es auch keine Handauflegungen. Da gibt es einfach nur das, was der Apostel schon gesagt hat in der Apostelgeschichte. Gott wird seinen Heiligen Geist denen geben, die ihm gehorchen. Ganz einfach Schritt für Schritt gehen. Nicht spektakulär. Dann lauft er Jahre und Jahrzehnte merken dürfen, wie die Regierung des Geistes in ihn reift, wächst, stärker, konkreter, praktischer wird. Genau das, was hier Paulus sagt. Die Frucht des Geistes reift dann. Und dann kommt es auch entsprechend natürlich dann zu Folgen im Geist. Zu Folgen im Geist. Die Folgen im Geist sind, wie Paulus ganz einfach sagt, wenn wir dann so im Geist leben, dann lasst uns jetzt auch im Geist dann ebenso wandeln. Also, wenn wir doch jetzt schon die Träger dieses Geistes sind, dann mach doch was mit dieser Kraft, die da ist. Nicht losgelöst von Christus, nicht als Popeye-Power-Spinatpäckchen, sondern im Wissen um diese intensive Beziehung mit dem Christus in mir. Macht es. Und es müssten Sie hinter Vers 25 einen Doppelpunkt setzen. Einen Doppelpunkt setzen. Nämlich, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, Doppelpunkt. Das kann unter anderem sich folgendermaßen konkretisieren. Wie kann das aussehen, wenn Menschen jetzt im Geist wandeln? Und jetzt noch ein ganz mini Blick in das sechste Kapitel, wo Paulus im Grunde genommen so ein paar Konkretionsstationen abmarschiert, was passiert, wenn der Heilige Geist im Leben eines Menschen regiert. Was passiert denn dann? Dann passiert zum Beispiel, dass die Ehrsucht nachlässt und das Zurechthelfen zunimmt. Das ist ja keine schlechte Wirkung, wenn der Heilige Geist uns in den Griff kriegt. Dass die Ehrsucht nachlässt, lasst uns nicht nach eitler Ehr trachten, einander nicht herausfordern und beneiden, sondern wenn ein Mensch von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht. Die Ehrsucht lässt nach oder verreift das Zurechthelfen. Ganz erstaunliche Wirkung des Heiligen Geistes. Da zum Beispiel zeigt sich das ganz praktisch. Oder dass hier der Apostel Paulus sagen kann, eine weitere Wirkung des Geistes kann sein, dass das Schwere des Bruders getragen wird und damit das Gesetz des Christus erfüllt wird. Plötzlich bekomme ich einen ganz anderen Blick durch den Heiligen Geist. Dass es ja nicht nur mich allein auf dieser Welt gibt und nicht nur mich allein in der Gemeinde Jesu gibt, dass Gott uns ja zusammengestellt hat, in ein Netzwerk, in einen Zellverband hineingestellt hat. Und ich gucke ein bisschen von mir hoch und sehe noch andere und bekomme von dem Heiligen Geist, der in mir wohnt, Aufträge, nicht zu meinen Gunsten, sondern zugunsten des anderen, um seine Last mitzutragen. Erstaunliche Wirkung des Heiligen Geistes. Oder eine Wirkung des Heiligen Geistes, so lesen wir hier in Kapitel 6, ist, dass man plötzlich sich selbst einzuschätzen vermag, ein Überprüfen sein eigenes Werk. Wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er nichts ist, der betrügt sich doch. Er wird seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Und jeder wird auch seine eigene Last eben tragen. Plötzlich kommt es durch den Heiligen Geist zu diesem ganz besonderen Geschenk der Selbstprüfung. Dass man sich in einer Wahrnehmung sieht, die bisher in dieser Klarheit, Durchlässigkeit nicht gewesen sein mag. Ganz normal. Aber der Heilige Geist bewirkt das. Und der Heilige Geist bewirkt zum Beispiel auch einen Opfersinn. Zum Wirken des Heiligen Geistes gehört, dass die verkrampften, geizigen Hände sich lösen. Es ist eine direkte Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn diese verknöcherten Hände sich lösen und dann ab und zu mal ein Euro rausplumpsen sollte, dann zeigt es, dass der Heilige Geist noch am Wirken ist. Opfersinn. Das war was zum Ausdruck bekommen, wenn der Gottesspott sich breit macht, dass ein Mensch das nicht aushalten kann, der Träger des Heiligen Geistes ist. Das merken Sie doch auch. Sie können sich manchen Satz nicht mehr anhören, der da über die Medien Ihnen verbreitet wird, der ist Ihnen zuwider, weil da jemand ganz mies runtergezogen wird, den Sie gut kennen, Ihren Vater im Himmel. Und über den kann man nicht so herziehen, einen Menschen, den Sie lieben, dem kann man nicht einfach herziehen, ohne dass Ihnen das nicht wehtut. Deswegen ist Gottes Spott etwas, was nicht mehr zum Leben eines Geistträgers gehört. Er kann das nicht aushalten. Und Paulus sagt, dann begreift ihr auch immer mehr, weil ihr Träger des Geistes seid, das Geheimnis von Saat und Ernte. Von Saat und Ernte. Ganz ausführlich in den Versen 7, 8 und bis 9 kommt dieses System von Saat und Ernte zum Tragen. Und ihr werdet natürlich durch den Heiligen Geist auch in der Lage versetzt sein, wirklich jetzt auch das Gute zu tun, mitten in der Zeit. Das sind alles direkte, konkrete Wirkungen des Geistes. Haben Sie diese Wirkung des Geistes gespürt? Haben Sie sie erfahren? Weht da so ein bisschen der Wind oder steht es wieder drin, die Luft? Dass man so ein bisschen merkt, der Heilige Geist ist da bei mir dran. Ich möchte das gerne aufnehmen, damit auch wirklich es zu diesen Konkretionen des Wirkens des Geistes kommt. Die Ehrsucht nachlässt, das Zurechthelfen hilft, das Schwere des Bruders getragen wird, die Selbstprüfung sich steigert, der Opfersinn mehr wird, der Gottesspott nachlässt, Saat und Ernte zu meinem Leben werden, das Gut in der Zeit mein großes Ansinnen ist. Dann fängt der Heilige Geist in ihnen an, konkret zu werden. Und jetzt sagt Paulus, das reicht. Seht, wie mit großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. So geht's weiter. Jetzt kommt der Schlussteil. Ganz offensichtlich wird jetzt nicht mehr diktiert, sondern Paulus nimmt selbst den Stift in Anführungszeichen in die Hand. Und die Originalrolle, ach, hätten wir sie doch. In der Originalrolle wird ein Wechsel des Schreibstils und auch der Schrift erkennbar. Mit großen Buchstaben. Das heißt, nicht nur einfach erkennbar, sondern mit meinem ganzen Engagement, meinem ganzen Herzen bin ich dabei. Erinnern wir uns? Paulus war nicht distanziert im Galaterbrief. Es lag ihm ganz, ganz viel dran, dass Jesus-Leute nicht mehr unter der Knute der Religion leben müssen. Ja, nicht mehr unter der Knute der Religion leben müssen, glücklich sein können, weil Christus sie befreit hat, weil Christus ewiges Leben geschenkt hat, Heilsgewissheit geschenkt hat, alles gegeben hat, richtig. Aber das führt bei Paulus nicht dazu, ganz bestimmt nicht dazu, dass man jetzt alle Viere von sich streckt, sondern das führt bei Paulus dazu, dass man jetzt einen Glauben hat, der durch die Liebe tätig ist. Und das tun wir nicht aus uns, da wären wir schnell am Ende. Das tun wir durch die Trägerschaft des Heiligen Geistes. Und vielleicht nutzt auch der Heilige Geist diesen Abend, dass er sich wieder bemerkbar macht in uns. Nicht nur lehrmäßig, das ist auch schon mal nicht schlecht, sondern über seine Leitungsfähigkeit, die er uns gibt. Und über die Lust, ihn zu bitten, die Regierung in unserem Leben konkret zu übernehmen. Und darin die Erfahrung zu machen, dass wir nicht nur prinzipiell im Geist leben, sondern auch jetzt im Geist wandeln. Und dann gilt, was Paulus sagt, dabei sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit eurem Geist, liebe Schwestern und Brüder. Ich bete. Du hast uns ein ganz, ganz großartiges Geschenk gegeben. Und die weitaus meisten werden mit mir dir sagen müssen, wir haben das eigentlich häufig vernachlässigt. Und deswegen danken wir dir auch für diesen Text heute Abend, der uns neu wieder auf den in uns wohnenden Heiligen Geist stößt und aufmerksam macht. Wie viele Schlachten haben wir verloren, weil wir alleine gekämpft haben? Und wie viele Schlachten haben wir gleich gar nicht angefangen, weil wir ohne Geist unterwegs waren? Und wie viele Schlachten haben wir noch nicht mal mehr gesehen, weil es Erkenntnis des Geistes bei uns nicht gab? Und wie viele Trainingseinheiten haben wir versäumt, in denen wir spüren konnten, hätten können, wie dein Geist uns leitet. Bitte verzeih uns. Und dann nimm uns neu mit diesem Wort in dieses Wirken und das Leben mit dem in uns wohnenden Geist hinein. Dass wir das begreifen, was für ein Geschenk das ist. Und dass wir sensibel werden für diese Leitungsformen und Elemente des Geistes in unserem ganz normalen alltäglichen Leben. Und dass du uns auch erkennen lässt, wie du durch den Geist uns Siege schenken willst. Und wir bitten dich, dass auch in unserem Leben dann zur Abwehr des Alten und zur Pflege und Förderung der Frucht kommt. Und wir bitten dich, dass dein Geist konkret uns in den Griff kriegt. Und dass du uns den Bereich zeigst, der für uns dran ist. Ob es die Ehrsucht oder der Gottesspott, das Tragen oder der Opfersinn, ob es das Gute tun oder Saat und Ernte ist. Lass uns das sehen, was dein Geist bei uns jetzt will. Und dann erfrische uns, erfreue uns, beglücke uns durch das Wirken deines Geistes. Hab herzlichen Dank, dass wir leben können als Begnadigte, Gerechtfertigte und mit Geist Beschenkte. Lass uns, Herr, die wir im Geist leben, auch im Geist wandeln. Amen.